Sie hören den Artikel Schlossanlage Schleißheim, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Die Schlossanlage Schleißheim liegt in der Gemeinde Oberschleißheim im Landkreis München. Es handelt sich um einen Komplex von drei einzelnen Schlossbauten des 17. und 18. Jahrhunderts, die durch eine großzügige Gartenanlage axial miteinander verbunden sind. Das Areal umfasst das westlich gelegene Alte Schloss Schleißheim, das benachbarte Neue Schloss Schleißheim und das am Ostende des Parks gelegene Schloss Lustheim. Das Gebäudeensemble wurde von den bayerischen Kurfürsten als Sommerresidenz errichtet. Die Anlage blieb jedoch unvollendet. Schleißheim gehört neben Schloss Nymphenburg zu den größten Residenzen im Münchner Raum und wird zu den bedeutendsten Barockanlagen Deutschlands gezählt. Die Schlossanlage ist Teil der bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Alle drei Schlösser und der Park können besichtigt werden. Neben den historischen Raumfolgen werden im Alten Schloss wechselnde Ausstellungen gezeigt. Das Schloss Lustheim beherbergt die Meißner Porzellansammlung Stiftung Ernst Schneider. Das Neue Schloss dient als Barockgalerie der bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Überblick: Der in ost-westlicher Ausrichtung angelegte Schlosskomplex mit seinen drei Hauptgebäuden und der Parkanlage erstreckt sich über mehr als einen Kilometer. Den Ursprung der Schleißheimer Schlösser bildete eine von Herzog Wilhelm V. vom Freisinger Domkapitel 1597 erworbene Schwaige mit einer kleinen Kapelle. Der Herzog ließ dort von 1598 bis 1600 neben dem Hof verschiedene Wirtschaftsgebäude, ein einfaches Herrenhaus und in den benachbarten Wäldern einige Kapellen errichten. 1616 übernahm sein Sohn, der spätere Kurfürst Herzog Maximilian I., das Schleißheimer Gut. Dieser ließ das Herrenhaus der Schwaige in den Jahren 1617 bis 1623 durch das heutige Alte Schloss ersetzen. Herzog Maximilians Enkel Max Emanuel ließ anlässlich seiner Hochzeit bis 1688 in einiger Entfernung zum alten Schlossgebäude das Schloss Lustheim als festliches Gartenpalais errichten. In Erwartung der Kaiserkrone ließ er außerdem ab 1701 das Neue Schloss entwerfen, das als Residenz nach Versailler Vorbild dienen und einen umfangreichen Hofstaat aufnehmen sollte. Die Pläne sahen vor, das Alte Schloss in den als großzügige Vierflügelanlage geplanten Neubau zu integrieren. Die mehrfach reduzierten Entwürfe konnten aus Kostengründen jedoch nicht ausgeführt werden, und so wurde letztlich nur der Ostflügel der geplanten Anlage errichtet. Der riesenhafte Torso des neuen Schlosses wurde unter den Wittelsbachern nur selten bewohnt und im 19. Jahrhundert als Museumsschloss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Altes Schloss Schleißheim. Geschichte des Schlosses. Das Alte Schloss Schleißheim geht auf ein unter Herzog Wilhelm V. nach seiner Abdankung um 1598 errichtetes, schlichtes Herrenhaus zurück, das den Mittelpunkt des umfangreichen Schweighofs bildete und als Wilhelmsbau bezeichnet wurde. Die nahe der wittelsbachischen Sommerresidenz Schloss Dachau gelegene bescheidene Anlage sollte dem Herzog in seinen letzten Lebensjahren als Ort der Besinnung und des Gebets dienen. Maximilian I., der Sohn Herzog Wilhelms, ließ das Gebäude bereits 1617 bis auf die Kellermauern abbrechen und stattdessen das heutige Alte Schloss errichten. Diese unbefestigte Anlage ähnelt typologisch dem von Maximilians Bruder Albrecht im Jahr zuvor begonnenen Schloss in Laufzorn. Auch dort führt eine Freitreppe zum herrschaftlich genutzten ersten Obergeschoss hinauf. Der an den Villenbauten Andrea Palladios orientierte Bau im Stil der Spätrenaissance konnte 1623 vollendet werden. Als ausführender Baumeister wurde vermutlich Heinrich Schön verpflichtet. Peter Candid führte zahlreiche Wand- und Deckengemälde aus. 1679 starb Maximilians Sohn und Nachfolger Kurfürst Ferdinand Maria im Alten Schloss. Sein Sohn Max Emanuel übernahm den Schweighof und plante, das Alte Schloss in den umfangreichen Neubau einer Schleißheimer Residenz einzubeziehen, die Pläne wurden jedoch nie in vollem Umfang verwirklicht. Nach dem Bau des neuen Schlosses wurde der ältere Bau seltener genutzt. Der große Mittelsaal diente ab dem 19. Jahrhundert als Schleißheimer Gemeindekirche. Das Alte Schloss erlitt im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden und befand sich noch Jahrzehnte nach Ende des Krieges in ruinösem Zustand. Eine Restaurierung fand ab 1970 statt. Dabei wurden nicht alle der historischen Innenräume wiederhergestellt, sondern zum Teil einer modernen, musealen Nutzung zugeführt. Im Alten Schloss werden zwei Ausstellungen präsentiert: die ökumenische Sammlung von Gertrud Weinhold, das Gottesjahr und seine Feste, sowie die Sammlung zur Landeskunde Ost- und Westpreußens, beides Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums. Bauwerk: Das alte Schleißheimer Schloss bildet den Ausgangspunkt einer umfangreichen Hofanlage. Westlich des Schlosses liegt der von Wohntrakten umgebene Maximiliansshof, der durch einen riegelartigen Querbau mit zentralem Uhrenturm vom Wilhelmshof mit seinen weitläufigen Wirtschaftsbauten getrennt ist. Nur der Uhrenturm stammt noch aus der ersten Bauzeit. Das in sogenannter italienischer Bauweise errichtete Alte Schloss ist ein breit gelagerter, verputzter Bau mit nur einem Hauptgeschoss auf einem Kellersockel. Das Gebäude ist durch 13 Fensterachsen gegliedert. Der Mitteltrakt mit dem Festsaal tritt als Risalit aus dem Baukörper hervor. Der Eingangsbereich ist nach dem Palladio-Motiv gestaltet, die Fassaden sind sparsam mit Zierelementen der Renaissance dekoriert. Das ursprüngliche Raumgefüge ist nach den Kriegszerstörungen nur in der südlichen Gebäudehälfte erhalten. Besonders erwähnenswert ist der große Saal in der Mitte des Gebäudes, der heute das Foyer bildet. Schloss Lustheim. Geschichte des Schlosses. Das Schloss Lustheim liegt am Ostrand des Schleißheimer Parks, etwas mehr als einen Kilometer vom Komplex des Alten und des Neuen Schlosses entfernt. Das Gebäude entstand ab 1684 anlässlich der Vermählung des Kurfürsten Max Emanuel mit der österreichischen Kaisertochter Maria Antonia im Jahre 1685. Lustheim diente, wie der Name andeutet, als reines Lust- und Jagdschloss, und wurde nicht dauerhaft bewohnt. Ausführender Architekt des in Anlehnung an die italienische Villa Suburbana errichteten Gebäudes war Enrico Zuccalli. Bauwerk: Schloss Lustheim liegt auf einer kreisrunden Insel und bildet als Point de Vue den Abschluss des barocken Hofgartens. Der Grundriss des Schlösschens erinnert an ein stilisiertes großes H. An den zentralen Hauptbau schließen sich zwei flügelartige Risalite an. Das aus Ziegelstein errichtete und verputzte Gebäude verfügt über zwei Vollgeschosse, der Mitteltrakt wird von einem Belvedere überragt, das mit den angelegten Sichtachsen eine weite Aussicht auf die umliegende Landschaft ermöglicht. Den Mittelpunkt des Schlosses bildet der große Festsaal im Mitteltrakt, der seitlich von den Appartements des Kurfürsten und der Kurfürstin flankiert wird. Im Obergeschoss befanden sich schlichte Räume für die Dienerschaft. Das Kellergeschoss nahm die Schlossküche und Wirtschaftsräume auf. Ein kunsthistorisch bedeutender Freskenzyklus im Festsaal und in den kurfürstlichen Appartements, ausgeführt von Francesco Rosa, Giovanni Trobilio, Antonio Maria Bernardi und Johann Anton Gump, stellt Szenen aus dem Mythos der Jagdgöttin Diana dar. Sammlung: Nach umfänglicher Sanierung wurde Schloss Lustheim 1971 als erstes Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums eingerichtet. Seither beherbergt es die Meißner Porzellansammlung Stiftung Ernst Schneider, deren Umfang und Bedeutung allein mit der Porzellansammlung im Dresdner Zwinger vergleichbar ist. Die Präsentation der über 2000 erlesenen Porzellane bietet Einblick in die beeindruckende Vielfalt der Erzeugnisse der Meißner Manufaktur und ihres geradezu unerschöpflichen Erfindungsreichtums in den ersten Jahrzehnten von ihrer Gründung 1710 bis in die Zeit des Siebenjährigen Krieges. Neues Schloss Schleißheim. Geschichte des Schlosses. Das neue Schloss Schleißheim wurde ebenfalls im Auftrag des Kurfürsten Max Emanuel erbaut. Der bayerische Herzog konnte sich an der Wende zum 18. Jahrhundert Hoffnungen auf die Kaiserwürde machen und versuchte seinen Status mit einem Residenzbau nach französischem Vorbild zu unterstreichen. Das monumentale neue Schloss wurde ab 1701 nach Plänen von Enrico Zuccalli errichtet. Die Bauarbeiten kamen infolge des Spanischen Erbfolgekrieges jedoch 1704 zum Erliegen. Die politischen Ziele des Kurfürsten scheiterten und er ging ins Exil. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten erfolgte nach der Rückkehr Max Emanuels 1715. Erst ab 1719 wurden die Fassade und die inneren Raumdekorationen nach Plänen von Josef Effner ausgeführt. Von der ursprünglichen Absicht, eine vierflügelige barocke Residenz unter Einbeziehung des alten Schlosses zu errichten, musste aufgrund der prekären Finanzlage des Bauherrn Abstand genommen werden. Und so wurde bis zum Tode des Kurfürsten 1726 nach mehrfacher Reduzierung der Pläne nur der Hauptbau fertiggestellt. Ursprünglich als Sommerschloss und neue Residenz geplant, wurde das Schloss aufgrund des wechselhaften Schicksals Max Emanuels nur selten bewohnt. Seine Nachfolger bevorzugten das näher an München gelegene Schloss Nymphenburg. Der Sohn und Nachfolger Max Emanuels, Karl Albrecht, ließ nur noch einige fehlende Marmorkamine Wandbespannungen und Täfelungen sowie Bodenbeläge ergänzen. Der Enkel, Maximilian III. Joseph, ließ den Gardesaal zum neuen Speisesaal ausbauen und gab unter anderem bei Ignaz Günther die reich geschnitzten Portale in Auftrag. Das neue Schloss in Schleißheim mit seiner von Kurfürst Max Emanuel begründeten Gemäldesammlung wurde schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Öffentlichkeit als Galerieschloss zugänglich gemacht. Durch Leo von Klenze wurden 1819 einige Änderungen an der Fassade vorgenommen, die dem barocken Bau ein klassizistisches Äußeres verleihen sollten. Unter anderem ließ dieser die kleinen Giebel über dem Corps de Logis und die Zwerchhäuser der Dachfenster entfernen. Seine klassizistischen Umgestaltungen an den Fassaden wurden beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nicht übernommen. Die Wiederherstellung orientierte sich an den Originalplänen Effners. Zwischen 1875 und 1879 war Prinz Otto in Schleißheim unter Überwachung gestellt. Das neue Schloss Schleißheim ist heute für Besucher geöffnet und kann besichtigt werden. Bauwerk. Das neue Schloss ist ein breit gelagerter Bau von mehr als 300 Metern Länge. Das Hauptgebäude, das Corps de Logis, ist gartenseitig durch 37 Fensterachsen gegliedert. Davon fallen 11 Achsen auf den Mitteltrakt mit dem großen Treppenhaus, dem Festsaal und der Galerie. An den mit Kolossalpilastern gegliederten Mitteltrakt schließen sich die 13-achsigen Seitentrakte mit den kurfürstlichen Wohnräumen an. Das Schlossgebäude ist durch siebenbogige Arkaden mit zwei Pavillons im Süden und im Norden verbunden. Der südliche sollte als Gästehaus dienen, der nördliche das Pumpwerk für die Wasserspiele aufnehmen. Der Mittelbau des Schlosses verfügt über drei Vollgeschosse, die seitlichen Trakte über zwei Voll- sowie ein Mezzanin- und ein Attikageschoss. Das oberste Stockwerk des Mittelbaus ist gartenseitig zurückgesetzt, wodurch dort eine große Terrasse gebildet wird. Diese Terrasse ist das Ergebnis einer Änderung der Entwürfe, nachdem Teile der Gartenfassade noch während der Bauarbeiten wegen einer ungenügenden Fundamentierung eingestürzt waren. Da sich der Baumangel nicht ohne großen Aufwand korrigieren ließ, wurde auf einen vollständigen dreigeschossigen Ausbau der Gartenfassade verzichtet, wodurch sie sich von ihrem hofseitigen Pendant unterscheidet. Die monumentale Anlage umfasst ein großzügiges Treppenhaus, das in den sogenannten Weißen Saal übergeht und mit diesem ein barockes Raumkunstwerk bildet. Mehrere Festsäle und die vier Paradeappartements des Kurfürstenpaares und des Kurprinzenpaares. Die Appartements bestehen unter anderem jeweils aus einem Vorzimmer, dem Audienzzimmer, dem Paradeschlafzimmer und dem großen Kabinett. An der Ausstattung haben Künstler wie Charles Dubut, Jacopo Amigoni, Johann Baptist Zimmermann, Cosmas Damien Asam und Franz Joachim Beich mitgewirkt. Als kunsthistorisch bedeutsamste Räume gelten der Viktoriensaal, das Rote Kabinett, auch Jagdzimmer bezeichnet, sowie die Kammerkapelle der Kurfürstin. Für den Grundriss der großen Galerie wurde Robert de Cotte herangezogen. Sie wurde soweit als möglich bei den jüngsten Renovierungen in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, auch wenn ihre bedeutendsten Meisterwerke heute in der alten Pinakothek ausgestellt sind. die sechs vergoldeten Konsoltische mit ihren Tischplatten aus Tegernseer Marmor sind Meisterwerke der Münchner Hofkunst unter Kurfürst Max Emanuel, der sie zwischen 1722 und 1725 vom Hofbildhauer Johann Adam Pichler nach Entwürfen des Schleißheimer Schlossarchitekten Joseph Effner für die Große Galerie schnitzen ließ. 1761 wurden sie um ein weiteres Tischpaar ergänzt. Aus der Zeit von Max Emanuels Enkel Kurfürst Maximilian III. Joseph stammen auch die fünf in Wien erworbenen rund 1,70 Meter hohen monumentalen Glaslüster. Baukünstlerisch besonders bedeutend ist das große Treppenhaus zu Kallis. Die Treppenläufe und Podeste liegen innerhalb eines hohen weiten Saales, eine Idee, die Balthasar Neumann später beim Entwurf der Schlosstreppen von Augustusburg in Brühl und der Residenz in Würzburg aufgriff. Das Kuppelfresko von Cosmas Damian Asam stellte Venus in der Schmiede des Vulkans dar, in der die Waffen für ihren Sohn Aeneas gefertigt werden, der hier die Gesichtszüge Kurfürst Max Emanuels trägt. Vollendet wurde das Treppenhaus erst unter König Ludwig I. unter Verwendung von eingelagerten Originalbauteilen durch Leo von Klenze. Der ganz in Weiß gehaltene große Saal erstreckt sich über zwei Geschosse in der Mitte des Hauptbaus und wird von beiden Längsseiten her von Fensterlicht durchflutet. Der Stuck stammt von Johann Baptist Zimmermann nach den Entwürfen Joseph Effners. Das kolossale Deckenfresko von Jacopo Amigoni und zwei Gemälde an den Schmalseiten von Franz Joachim Beich stellen Kriegstaten Max Emanuels dar. Zwischen 1703 und 1704 entstanden so zwei Monumentalgemälde, die fest in den großen Saal des Schlosses eingebaut wurden. Mit einer Größe von je 5,10 Meter auf 9,69 Meter und einem Gewicht von jeweils etwa 1,5 Tonnen sind der Entsatz von Wien 1683 und die Schlacht bei Mohatsch 1687 die größten Leinwandgemälde in bayerischem Staatsbesitz und vermutlich bis heute die größten in Deutschland, die nicht als Rundgemälde konzipiert wurden. Ebenfalls durch Beich entstanden im sich anschließenden Viktoriensaal zwischen 1720 und 1725 zehn weitere Schlachtengemälde für Schloss Schleißheim. Ihr Detailreichtum und die Gewissenhaftigkeit Beichs, der sogar die Schauplätze der Schlachten besuchte, machen die Gemälde zur wertvollen Quelle für die Heereskunde. Die plastischen Herkuleshermen entstanden nach dem Entwurf von de Cotte, die Puttenreliefs sind von Duby. Die originale Möblierung der Raumfolgen, sofern noch vorhanden, ist heute aus konservatorischen Gründen größtenteils eingelagert oder in der Münchner Residenz ausgestellt. Erhalten haben sich die flämischen Gobelins und Tapisserien, die Max Emanuel während seiner Statthalterschaft in den spanischen Niederlanden erworben hatte. Barockgalerie. Einige Räume beinhalten heute eine Barockgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Unter den nun wieder im Schloss ausgestellten Meistern befinden sich viele prominente Maler. Die im Schloss ausgestellten französischen Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts haben zum größten Teil historisch engen Bezug zu Kurfürst Max Emanuel. So zeigen einige Bilder beispielsweise von Pierre-Denis Martin seine französischen und polnischen Verwandten. Seine Schwester Maria Anna war mit Louis de Bourbon verheiratet. Er selbst in zweiter Ehe mit Therese Kunigunde, einer Tochter des polnischen Königs Jan Sobieski. Ein riesiges Historienbild von Joseph Vivien behandelt die Wiedervereinigung des Kurfürsten mit seiner Familie im Jahre 1715. Räume mit Schlachtengemälden schließen sich an. Der ab 1762 zum Speisesaal umgestaltete ehemalige Gardesaal zeigt Bildnisse aller Fürsten Bayerns zwischen 1597 und 1777. An der Nordwand des Saales befinden sich ein Reiterbildnis Maximilians I. von Nikolaus Brugger, ein Bildnis Ferdinand Marias, stehend, von Georges Desmarets und eine Darstellung Max II. Emanuels zu Pferd als Feldherr von Martin Mingaud. An der Südwand sind Reiterbildnisse von Karl Albrecht und Max III. Joseph von Desmarets. Die in die Wände eingelassenen Leinwandbilder sind älter als die Raumdekoration und wurden nachträglich auf die heutigen Rahmengrößen gebracht. Die unvollendete Schlossanlage. Der Schleißheimer Schlosskomplex ist unvollendet geblieben. Die ehrgeizigen Pläne Kurfürst Max Emanuels, eine große Residenz nach Versailler Vorbild zu errichten, mussten aufgrund der damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten aufgegeben werden. Die Entwürfe für das Schloss Lustheim sahen vor, das auf einer kreisrunden Insel gelegene Gebäude durch vier im Halbkreis errichtete Galeriebauten zu umgeben. Die Bauten sollten die Gebäude des Schönen Stalls und der Renatuskapelle zusammen mit Schloss Lustheim zum Ensemble eines großen Gartenschlosses verbinden. In den Zirkelbauten waren Orangerien, Festhallen und Gästeräume geplant. Das Vorhaben wurde nur zum Teil ausgeführt und die Zirkelbauten nie vollendet. Sie wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben und mussten 1741 abgebrochen werden. Lediglich die äußeren Pavillons, künstlerisch kaum weniger bedeutend als das eigentliche Schloss, blieben erhalten. Das neue Schloss wurde als monumentale vierflügelige Residenz entworfen. Das heutige Schloss war als Haupttrakt der Anlage geplant, die über einen nördlichen und einen südlichen Seitentrakt mit dem alten Schloss verbunden werden sollte. Für das alte Schloss und seine Höfe war eine vollständige barocke Überformung angedacht. Der heutige Trakt mit dem Uhrenturm sollte durch halbkreisförmige Wirtschaftsbauten mit einem mittleren Triumphbogen ersetzt werden. Schleißheim hieß sogar jahrelang in weitem Umland nur der Bau. Weil selbst der am Ende doch noch fertiggestellte Ostflügel des neuen Schlosses aufgrund der politischen Verwicklungen des Kurfürsten und wegen Geldmangels lange Zeit unvollendet blieb. Auch waren die Nachfolger Max Emanuels an Schleißheim nur wenig interessiert. Der schwere Barockbau galt schon im Rokoko als nicht mehr modern. Auch wenn später noch wenige Räume umgestaltet wurden und schließlich viele Einrichtungsgegenstände entfernt wurden, haben sich dadurch allerdings sowohl das Schloss als auch die Gartenanlage weitgehend im Original erhalten. Hofgarten und Pavillons. Hofgarten. Der große Hofgarten wurde von Dominique Girard, einem Schüler André Lenôtre, entworfen. Die Grundstruktur des Areals geht noch auf Enrico Zuccalli zurück. Der Garten besteht aus mehreren einzelnen Abschnitten. Die mit Broderiebeeten gestalteten Parterres vor und hinter dem neuen Schloss. Der Mittelachse als absolutes Ordnungsprinzip des Gartens mit den seitlich gelegenen Bosketten. Sowie der Lustheimer Insel und einem südlich gelegenen Landschaftsbereich. Die Mittelachse diente zunächst als Bahn für das am Hofe beliebte Pai-Mai-Spiel, bevor Ende des 18. Jahrhunderts der große Kanal angelegt wurde. Das Wasser bildet seitdem das zentrale Element innerhalb der Gartenanlage. Der große Kanal in der Gartenmitte und der runde Graben der Lustheimer Insel sind über das Nordmünchner Kanalsystem, ein System von Wasserstraßen, mit dem Nymphenburger Schlosskomplex verbunden. Die barocke Gartenanlage ist weitgehend in ihrer ursprünglichen Form erhalten und wurde nicht, wie zahlreiche andere Schlossgärten, im Laufe des 19. Jahrhunderts in einen Landschaftspark umgewandelt. Neben dem Großen Garten in Hannover-Herrenhausen gilt der Schleißheimer Park als einzig noch in seiner ursprünglichen Grundstruktur bestehender Barockgarten Deutschlands, wenngleich seine architektonische Dekoration heute zum Teil verloren ist. Pavillons. An den Übergängen zur Lustheimer Insel liegen zwei Pavillons, die die Überreste der unvollendeten Zirkelbauten bilden, die Renatuskapelle und der schöne Stall. Sie wurden in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert, sind aber infolge der Versalzung der Wände nur beschränkt der Öffentlichkeit zugänglich. Nach 10-jährigen Sanierungsarbeiten wurde die Renatuskapelle, ein Hauptwerk des bayerischen Hochbarocks, im August 2005 wieder eröffnet. Das kleine Gotteshaus, geweiht dem heiligen Renatus, wurde 1688 im Auftrag von Kurfürst Max Emanuel von Enrico Zuccalli errichtet. Es ersetzte die alte Renatuskapelle, die Herzog Wilhelm V. erbauen ließ und welche 1684 dem Neubau von Schloss Lustheim weichen musste. Das Altarbild des heiligen Renatus vor der Madonna schuf Giovanni Trubilio. Das Kuppelfresko der Glorie des heiligen Renatus Johann Anton Gump. Der als schöner Stall bezeichnete nördliche Pavillon wurde im Anschluss an die Renatuskapelle ebenfalls von Zuccalli errichtet. Das Erdgeschoss besteht aus einem großen, vollständig mit Fresken ausgestatteten Saal, der zeitweise als Stall für vornehme Reitpferde diente. Die Wandfresken stellen eine Scheinarchitektur mit Pilastern, Fensternischen und Statuen dar. Im Deckenfresko werden mit den Gottheiten Aurora, Apollo und Diana die Tageszeiten Morgen, Mittag und Abend versinnbildlicht. Die Ausmalung wird Caspar Gottfried Stuber zugeschrieben. Im krassen Kontrast dazu steht das für einen Pferdestall übliche Steinpflaster des Fußbodens, an dem sich noch die Einteilung in 16 Pferdeboxen erkennen lässt. Da die Renovierung der Fresken und die Behandlung der Versalzung noch nicht abgeschlossen sind, kann der Saal nur in den Sommermonaten durch einen gläsernen Windfang betrachtet werden. Sichtachsen. Kurfürst Max Emanuel hatte nicht nur die Absicht, eine seinem Status entsprechende Residenz zu errichten, sondern auch, seine Schlösser durch ein Netz von Wegeachsen und Kanalläufen zu verbinden und sie als Ausdruck des absolutistischen Herrschaftsdenkens als Mittelpunkt der von ihnen ausgehenden Sichtachsen zu präsentieren. Ausgehend von den radial von Schloss Lustheim wegführenden Alleen wies die nordöstliche Sichtachse auf den 20 Kilometer entfernten Freisinger Domberg, die östliche entlang des Schleißheimer Kanals zum rund 6 Kilometer entfernten Turm von St. Katharina in Garching bei München, die südöstliche zur fast 8 Kilometer entfernten Pfarrkirche St. Valentin in Unterföhring, die südliche auf die Peterskirche im 12 Kilometer entfernten München, die südwestliche auf St. Peter und Paul im 5 Kilometer entfernten Feldmoching im heutigen Münchner Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergel, die westliche entlang der Mittelachse des Parks zum alten bzw. später zum neuen Schloss und die nordwestliche auf St. Peter in Ampermoching. Vom alten Schloss geht eine Sichtachse nach Süden auf die Frauenkirche in München, die außerdem Endpunkt einer Sichtachse von Schloss Fürstenried ist. Der nördliche Seitenkanal schließlich hat das Schloss Dachau als Zielpunkt. Von diesen Sichtachsen existieren heute nur noch der sehr von Ästen verhangene Schleißheimer Kanal, die radial von Schloss Lustheim ausgehenden Alleen und zwei Forstwege sowie die Waldgrenze des Bergelholzes zu Oberschleißheim, ansonsten sind sie zugewachsen oder verbaut. Kanalsystem. Es ist Teil des Nordmünchner Kanalsystems. Der Hofgarten wird von der Würm und von der Isar mit Wasser gespeist. Bereits Herzog Wilhelm V. ließ mit dem 1601 gebauten alten Würmkanal seine Schwaige mit Wasser versorgen. Im alten Schloss fließt der Kanal als Mühlbach nach Norden durch den westlichen Teil des Wilhelmshofes und dessen Wirtschaftsbauten. Eine Abzweigung läuft als Maschinenbach entlang der Effnerstraße durch den Wilhelmshof und eine weitere Abzweigung durchquert als Brunnbach den Maximiliansshof und die ihn umgebenden Wohngebäude. Kurfürst Max Emanuel ließ im Anschluss an den Bau von Schloss Lustheim 1687 ein Teil des Wassers aus dem Würmkanal im südlichen Seitenkanal am Hofgarten entlang nach Osten, im Halbkreis um Schloss Lustheim herum und im nördlichen Seitenkanal wieder zurück nach Westen leiten. Für das geplante neue Schloss wurde 1689 der Schleißheimer Kanal gebaut. Mit dem Isarwasser vom Englischen Garten in München in den Hofgarten geleitet wurde. Außerdem wurde 1690/91 der Würmkanal ausgebaut und teilweise neu angelegt. Der Schleißheimer Kanal fließt auf der Mittelachse von Osten kommend in den das Schloss Lustheim umkreisenden Seitenkanal. Unmittelbar nach der Vereinigung der beiden Kanäle wird ein Teil des Wassers zum inneren Ringkanal um Schloss Lustheim herum abgeleitet. Außerdem wird ein Teich am östlichen Ende zwischen den beiden Kanalringen gespeist, der zwischen den für Schloss Lustheim geplanten Zirkelbauten als eine Art Hafenbecken für die höfischen Gondeln dienen sollte. Aus dem inneren Ringkanal fließt das Wasser durch den Mittelkanal über die doppelte Kaskade in das große Becken im östlichen Parterre, das deutlich niedriger als die Seitenkanäle liegt. Zusammen mit dem Wasser der Springbrunnen wird es unterirdisch abgeleitet und unter dem nördlichen Seitenkanal hindurch in nordwestlicher Richtung im unterirdischen Isarbachel zum Gänsgraben geführt. Aus dem nördlichen Seitenkanal wird kurz vor dem neuen Schloss etwas Wasser in den tiefer liegenden Bergelbach abgegeben. Im neuen Schloss waren wassergetriebene Pumpen für die Fontänen vorgesehen. Im erst 1867 von Karl von Effner nördlich des alten Schlosses erbauten Brunnhaus trieb der Seitenkanal mit einem Wasserrad die Pumpen an, mit denen Wasser aus dem niedriger liegenden Brunnbach über eine Druckleitung zu den Fontänen geleitet wurde. Das Wasserrad und die Pumpen sind noch vorhanden. Die Fontänen werden heute allerdings mit elektrischen Pumpen betrieben. Unmittelbar nach dem Brunnhaus befand sich eine Schleuse, mit dem die Boote den Höhenunterschied von 3 Metern zu dem 1691/92 angelegten Dachau-Schleißheimer Kanal überwinden konnten. Die Schleuse wurde inzwischen durch eine lange Treppe ersetzt, über die das Wasser aus dem Seitenkanal abfließt. Aber die erweiterte Ausweichstelle vor der Schleusenkammer und die Einmündung des Maschinenbachs sind noch vorhanden. Die riesigen Erdarbeiten für diese Kanalstrecken wurden bis zum Frieden von Karlowitz 1699 zum Teil von kriegsgefangenen Türken und dann vor allem von Truppenteilen der Münchner Garnison ausgeführt. Die Kanäle dienten sofort nach Fertigstellung zur Verladung von Frachten für den Schlossbau auf dem Wasserweg. Gleichzeitig wurden sie für höfische Spazierfahrten benutzt, für die man mehrfach venezianische Gondolieri engagierte. Sonstiges. In den vergangenen Jahren veranstaltete der Schleppjagdverein von Bayern gemeinsam mit dem Bayerischen Reiter - und Fahrerverband historische Jagd - und Kutschengalas im Schlosspark. Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur trifft sich beim jährlich stattfindenden Sommerfest des Bayerischen Landtags. Im Großen Saal finden jedes Jahr die Schleißheimer Schlosskonzerte statt. Der Artikel Schlossanlage Schleißheim wurde vom Benutzer Blick am 12. November 2017 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Schlossanlage Schleißheim. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden